Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem dritten Teil, die Anwendung der Naherwartung, den vierten Teil des 11. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 11, Teil 4. Die Urgemeinde. Die erste Gemeinde in Jerusalem war eine kämpferische Gebetsgemeinde. Herodes hatte den Apostel Jakobus hinrichten lassen, in Apostelgeschichte 12, Vers 2, und als er sah, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen, in Vers 3, um ihn nach dem Passafest ebenfalls hinrichten zu lassen. Petrus wurde ins Gefängnis geworfen, wo er von 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten bewacht wurde. An 2 Soldaten wurde er angekettet und 2 bewachten die Tür, damit jeder Fluchtversuch zum Scheitern verurteilt war. Doch in dieser scheinbar aussichtslosen Situation führte die Gemeinde einen Gebetskampf. Wir lesen in Vers 5: So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Diese Gläubigen versuchten nicht, Petrus mit Gewalt zu befreien und schrieben auch keine Bittgesuche an Herodes und andere. Sie bestachen auch nicht die Wächter, sondern beteten zu einem Herrn, der alles vermag. Das Resultat war regelrecht verblüffend, denn es heißt in Apostelgeschichte 12, Vers 7 und Vers 10: Siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus. Kennen wir, geistlich gesehen, nicht auch solche Situationen? Vielleicht werden sie gerade von den Behörden bedrängt oder befinden sich sonst in einer ausweglosen Notsituation. Sie fühlen sich wie angekettet und eingeschlossen. Kein Licht scheint da zu sein, und überall, wo sie hinschauen, ist es, als ob sie gegen kahle Mauerwände und in versteinerte Gesichter von Feinden sähen. Es scheint sich überhaupt gar nichts zu ihren Gunsten zu bewegen. Aber lassen Sie es sich doch ganz neu sagen: Gebet bewegt mehr, als wir meinen oder zu glauben wagen. Gebetsgemeinschaften sind hilfreich. Durch regelmäßiges und treues Beten in Gebetszellen werden Wunder bewirkt. Allerdings nicht durch das Gebet an und für sich, sondern Gott tut diese Wunder, den wir im Namen Jesu Christi anrufen. Epaphras. Dieser Mann wird an 3 Stellen des Neuen Testaments erwähnt. Erstens in Kolosser 1, Vers 7. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Zweitens in Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Und drittens in Philemon Vers 23, es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Man nimmt an, dass Epaphras die Gemeinde in Kolossee gegründet hat, da Paulus selbst wahrscheinlich nie dort gewesen ist. Kolosser 2, Vers 1. Aber sie scheint eine Frucht seiner Arbeit in Ephesus gewesen zu sein, wo er 3 Jahre gewirkt hat. Apostelgeschichte 19, Vers 1 und die folgenden. Epaphras ist ein heidnischer Name, vom griechischen Wort Aphrodite gleich Göttin abgeleitet, der Vollliebreiz bedeutet. Durch eine Aussage, die über ihn gemacht wird, sticht Epaphras besonders heraus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Er scheint nicht nur ein Beter gewesen zu sein, sondern jemand, der im Gebetskampf stand und rang. Und das tat er nicht nur ab und zu, mal mehr und mal weniger, mal intensiver und mal weniger intensiv. Denn es heißt, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Epaphras, dieser vormals heidnische Mann, dessen Name von einer griechischen Göttin abgeleitet ist, entwickelte sich zu einem Beter ersten Ranges. Weil Epaphras ein kämpfender Beter war, wurde offenbar eine Gemeinde gegründet, auf alle Fälle aber wurden Gläubige weitergeführt und erbaut. Über weitere Auswirkungen seines Gebetes schreibt Paulus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr vollkommen und völlig gewiss bestehen möget in allem, was der Wille Gottes ist. Eine andere Übersetzung sagt, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Ein intensives Gebetsleben trägt also dazu bei, dass Menschen, die einem anvertraut sind, fest werden, in der Gemeinde, in der Jugendgruppe oder Familie, zur Vollkommenheit heranwachsen, zur Fülle gebracht werden und den Willen Gottes besser erkennen und ausleben können. Wir sehen hier einmal mehr, wie wichtig ein intensives Gebetsleben ist, weil es zu mehr dient als alle anderen Aktivitäten innerhalb der Gemeinde. Ja, alle wirklich gesegneten Gemeindeaktivitäten entspringen letztlich der Quelle des Gebets. Wagen wir es, uns neben solche Persönlichkeiten zu stellen und das Zeugnis des Heiligen Geistes über sie auch auf uns anzuwenden? Sind wir noch Beter, ja Gebetskämpfer? Gibt es in unseren lokalen Gemeinden Gebetszellen, die tragen und weiterführen? Oder müssen wir diesbezüglich beschämt zurücktreten und Buße tun? Zum Leben in der Naherwartung gehört das Gebet. Jemand hat einmal gesagt, der Teufel lacht über unser Wissen, er spottet über unsere Anstrengungen, aber er zittert, wenn wir ein inniges Gebetsleben führen. Jesus, das große Vorbild. Männer wie Paulus und Epaphras sahen im Sohn Gottes, Jesus Christus, stets ihr großes Vorbild. Nicht nur in seinem Gebetskampf in Gethsemane, wo er mit dem Tode rang und heftiger betete, Lukas 22, Vers 44, sondern auch während seiner ganzen Erdenzeit war sein Leben von inbrünstigem und anhaltendem Gebet geprägt. So lesen wir zum Beispiel von ihm in Lukas 5, die Verse 16 bis 26. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Welch gewaltige Auswirkungen hatte doch sein Gebet! Gottes Kraft offenbarte sich in Vers 17. Die Menschen begannen, Jesus zu suchen, in Vers 18. Jesus wurde das Zentrum, Vers 19. Glauben wurde geweckt und sichtbar. Vergebung drang durch, Vers 20. Die Größe Jesu wurde erkennbar, Vers 21. Das Verborgene der Herzen wurde offenbar, Vers 22. Gott wurde gelobt und verherrlicht, in den Versen 25 und 26. Möchten wir uns doch durch das Vorbild Jesu und durch die Heiligen der Bibel zu mehr Gebet anspornen und mit in den Gebetskampf hineinnehmen lassen. Unbesungenen Helden des Evangeliums. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Galater 6, Vers 3 und 4. Die Gemeinde wird als Leib Christi bezeichnet. Dieser Leib besteht aus vielen Gliedern. Jedes Glied hat seine Funktion. Darum ist auch jedes Glied wichtig. Nur im Miteinander sind wir funktionstüchtig. Fällt ein Glied aus, so ist der ganze Leib behindert. Der Leib Christi funktioniert nur dann optimal, wenn alle Glieder zusammenarbeiten. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der großen Taten der Apostel. Doch neben ihnen gab es auch noch andere unbesungene Helden. Männer und Frauen, die hinter den Kulissen arbeiteten und kaum in Erscheinung traten. Die fünf unbekannten Diakone. Arbeit im Hintergrund. In Apostelgeschichte 6, die Verse 3 bis 5 lesen wir: Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Apostelgeschichte 6, die Verse 3 bis 5. Wir alle kennen Stephanus und Philippus. Aber es gab noch 5 andere, die einen ebenso wichtigen Dienst für die frühe Gemeinde taten. Ihre hingegebene, praktische und diakonische Arbeit verschaffte den Aposteln den nötigen Freiraum, ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Arbeit dieser Männer wurde kaum wahrgenommen, aber sie war zur Funktion des Leibes Christi sehr wichtig. Ebenso verhält es sich mit den Aposteln, die im späteren Verlauf der Evangeliumsverbreitung nicht mehr erwähnt werden. Zum Beispiel Thomas, Andreas, Philippus, Simon der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, Bartholomäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und so weiter. Denn über alle seine Jünger sagte unser Herr Jesus in Johannes 17, die Verse 9 bis 11, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Johannes 17, die Verse 9 bis 11. Liebe Leserin, lieber Leser, Ihre Hintergrundarbeit ist sehr wichtig, wenn sie dazu beiträgt, die Wiederkunft Jesu zu erwarten und das Evangelium zu fördern, das andere verkündigen. Ananias, Gehorsam im Kleinen. In Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 12 lesen wir: Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Ananias selbst wurde keine berühmte Persönlichkeit wie Paulus, Petrus oder Jakobus. Doch er war durch seinen Gehorsam der Schlüssel, den der Herr gebrauchte, um Saulus, den späteren Paulus, in das Werk des Herrn einzuführen. Gerade der Gehorsam im Kleinen kann dazu führen, dass das Werk des Herrn umso größer wird. Lydia, Wert der Gastfreiheit. In Apostelgeschichte 16, Vers 15 und Vers 40 lesen wir: Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia. Und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Lydia bekehrte sich und öffnete fortan Paulus und seinen Mitarbeitern ihr Haus. Hier kamen sie zur Ruhe und fanden Erholung. Von dort aus wurden viele Menschen gläubig und in Philippi wurde eine Gemeinde gegründet. Gastfreiheit ist von unschätzbarem Wert, ebenso wie die Ermutigung. Dadurch wird anderen Erleichterung verschafft. Jason, selbstloser Einsatz. In Apostelgeschichte 17, die Verse 5 bis 9 lesen wir: Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, so dass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Jason hat sie aufgenommen, ist eine gute Anschuldigung. Er setzte sein Leben für das Evangelium aufs Spiel. Nicht indem er große Reden schwang, sondern einfach, weil er sein Haus den gläubig gewordenen Juden zur Verfügung stellte. Was setzen wir für Jesus ein? Der Neffe des Paulus. Beispielhafter Mut. In Apostelgeschichte Kapitel 23, die Verse 11, 12 und 16 lesen wir: Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von diesem Anschlag hörte, kam er, ging in die Kaserne hinein und berichtete es dem Paulus. Der Name dieses Neffen ist uns nicht bekannt. Man nimmt an, dass Paulus nach seiner Bekehrung von seiner Familie ausgestoßen wurde. Vergleichen Sie dazu Philipper 3, Vers 8. Doch dieser Neffe war auf irgendeine Weise dem Paulus zugetan. Verwandte durften ihre Familienmitglieder, die römische Staatsbürger waren, im Gefängnis besuchen. Apostelgeschichte 24, Vers 23. Gott hätte Paulus einfach entrücken können, wie einst Philippus in Apostelgeschichte 8, Vers 39. Aber er tat es nicht, um uns zu zeigen, wie wichtig unser Dienst ist. Gott hätte einen Engel schicken können, aber er gebrauchte Paulus' Neffen, um dem Apostel das Leben zu retten. Dieser junge Mann hatte den Mut, einen Mordplan aufzudecken. Der Herr kann jeden Menschen, unabhängig vom Alter, gebrauchen. Gläubige, ob jung oder alt, die ihm gehorsam und in gewisser Weise mutig sind. Mutig war in diesem Fall der Junge, weil er nicht mit der Masse lief und sich nicht der Meinung anderer anpasste. Julius, beherzter Einsatz. In Apostelgeschichte 27 lesen wir in Vers 1 und in Versen 42 und 43: Als es aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius von der kaiserlichen Schar. Die Soldaten aber fassten den Plan, man solle die Gefangenen töten, damit keiner schwimmend entfliehe. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, wer schwimmen könne, solle sich zuerst ins Meer werfen, um ans Land zu kommen. Hauptmann Julius rettete Paulus das Leben, als andere Soldaten ihn töten wollten. Dadurch gelangte das Evangelium an seinen Bestimmungsort, Rom. Auch durch ihren beherzten Einsatz wird das Evangelium weitergetragen. Ob dieser Einsatz nun im Großen und Sichtbaren geschieht oder eher im Unsichtbaren. Seien Sie ein Mensch, der nicht allem zustimmt, was Ihnen die Umgebung einflüstert, sondern tun Sie, was der Heilige Geist Ihnen sagt. Sie sind wichtig. Gott konnte einen Verfolger wie Paulus gebrauchen, einen Playboy wie Augustinus, einen Spieler wie Dostojewski. Er gebrauchte einen Hitzkopf wie Martin Luther und einen Trauerkloß wie John Wesley, einen stummen Ochsen wie Thomas von Aquin und eine querschnittsgelähmte Johnny Erickson Tada. In den Anmerkungen der Neues Leben Übersetzung heißt es: Der menschliche Körper hat viele Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch mit dem Leib Christi. Christen müssen zwei verbreitete Fehler vermeiden. Erstens, stolz auf ihre Fähigkeiten zu sein. Oder zweitens, zu meinen, sie hätten der Gemeinschaft der Christen nichts zu geben. Statt uns miteinander zu vergleichen, sollten wir unsere verschiedenen Gaben gemeinsam nutzen, um die gute Botschaft der Erlösung zu verbreiten. Indem Paulus den Körper als Analogie benutzt, benutzt er die Wichtigkeit jedes einzelnen Gemeindeglieds. Wenn ein scheinbar unbedeutender Teil ausfällt, wird der ganze Leib weniger effektiv. Die eigene Gabe für wichtiger zu halten als die Gabe eines anderen, ist ein Zeichen von geistlichem Stolz. Wir dürfen nicht auf diejenigen herabsehen, die unwichtig zu sein scheinen. Und wir sollen nicht neidisch auf andere sein, die mehr sichtbare Gaben haben. Stattdessen sollten wir die Gaben gebrauchen, die uns geschenkt wurden, und andere Christen ermutigen, ihre Gaben einzusetzen. Wenn wir das nicht tun, ist die Gemeinschaft der Gläubigen weniger effektiv. Egal, ob jung oder alt, sehr oder weniger begabt, öffentlich oder im Hintergrund. Sie sind wichtig.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den 4. Teil des 11. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.